was ich mache, wenn die AfD mehr Macht bekommt, meine Arbeit verstärken, weil ich glaube, wir mehr Aufklärung brauchen.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg,
und mir, Lisa van Houten. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics.
Willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Wir möchten in dieser Folge über die Wahlen sprechen, denn 2024 ist ein Superwahljahr.
Ja, gerade in Deutschland stehen ja im September sehr wichtige Landtagswahlen an, nämlich in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und ihr werdet es bestimmt schon mitbekommen haben, es droht so ein bisschen das Szenario, auch gerade laut aktuellen Umfragen, dass besonders die AfD zu mehr Macht gelangen könnte, was natürlich weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen würde. Vielleicht habt ihr Anfang des Jahres, nachdem die Korrektivrecherchen veröffentlicht wurden, auch an Demos teilgenommen in ganz Deutschland und seid gegen die AfD, gegen den Rechtsruck auf die Straße gegangen. Das ist natürlich super. Momentan ist das ja so ein bisschen abgeebbt. Also es gibt nach wie vor Demos, keine Frage. Aber ja, es pausiert gerade so ein bisschen. Bis September ist natürlich auch noch eine Zeit hin. Es ist einfach super wichtig, dass wir alle weiter am Ball bleiben, dass wir politisch aufklären und Inhalte vermitteln. Und jetzt sind wir auch direkt bei unserer heutigen Gesprächspartnerin, Sally Lisa Starken, denn die macht das nämlich besonders gut, wie wir finden.
Ja, Sally ist freie Journalistin und sie ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, auf Instagram und TikTok zum Beispiel, sehr aktiv und hat einen eigenen Podcast, mit dem sie über politische Nachrichten informiert. Der Podcast heißt Die Informantin und erscheint dreimal die Woche. In dem ordnet Sally das aktuelle Newsgeschehen ein und erklärt politische Hintergründe. Deshalb ist sie eine super Gesprächspartnerin rund um diese anstehenden Wahlen.
Ja, wir sprechen mit ihr heute darüber, wie politische Meinungsbildung überhaupt aussieht, warum die AfD gerade so stark ist, warum die Demos nach wie vor wichtig sind, was sie bewirken können und was sie zum Beispiel mit ihrem feministischen Wahlomat Wahltraut bewirkt und was sie auch noch generell vorhat. Also viel Spaß bei unserem Gespräch.
Ja, Sally, hi. Schön, dass du zu Gast bist bei Femtastics Deep Dive.
Ich freue mich auch richtig. Danke für die Einladung. Richtig schön, bei euch zu sein und euch zu sehen heute.
Wir möchten ja mit dir über das Wahljahr 2024 sprechen. Und lass uns doch mal zum Eingang darüber sprechen, warum ist überhaupt 2024 so ein wichtiges Wahljahr?
Ja, es gibt super viele Wahlen. Am 6. Juni haben wir hier in Deutschland die Europawahl und dann gibt es noch drei ostdeutsche Wahlen. Und das ist auch etwas, wo wir natürlich sehr genau gerade drauf schauen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch an die großen Demos, die irgendwie Anfang des Jahres bei der Korrektivrecherche stattgefunden haben und dieses Gefühl, dass die Menschen etwas gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft machen möchten. Und gerade in Ostdeutschland sehen die Umfragewerte sehr, sehr besorgniserregend aus. Also die Wahlen sind in drei Ländern in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Und überall dort ist die AfD eine sehr, sehr starke Kraft. In Sachsen, ich hatte gestern ein Gespräch, da war eine Kandidatin dabei von einer demokratischen Partei, die hat gesagt, die AfD steht gerade bei 35%. Und das nochmal umzukehren über den Sommer wird eine schwierige Sache. Und darum ist dieses Jahr einfach unfassbar wichtig, weil es uns einfach zeigen wird, was passiert, wenn Rechtsextreme, weil in den ostdeutschen Ländern sind es in den meisten Bundesländern Rechtsextreme, sie sind vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft, wenn die an die Macht kommen und mit Regierungen bilden könnten eventuell. Und was das bedeutet auf der anderen demokratischen Seite, wie eigentlich Parteien anders zusammenarbeiten müssten, um etwas dagegen zu tun.
Da gehen wir später auch auf jeden Fall noch gezielter drauf ein, gerade auf das große Thema, was kann man jetzt gegen die AfD noch tun. Aber nochmal zur Europawahl. Also bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni dürfen ja tatsächlich erstmals in Deutschland auch Menschen ab 16 mitwählen. Wie siehst du das? Ist das eine Chance oder schätzt du das eher als ein Risiko ein?
Ich finde, das ist eine super Chance. Aber ich muss da gestehen, ich habe da auch eine sehr klare Meinung zu, weil ich glaube, dass gerade auch die jungen Menschen, also ich bin mir ziemlich sicher, alle haben eine politische Meinung, alle bekommen mit, was passiert. Junge Menschen sind bei Fridays for Future auf die Straße gegangen, junge Menschen waren auf den Demos dabei, sie reden darüber in ihren Freundeskreisen und ehrlicherweise kriegen sie alles über Social Media mit. Wenn ich mir so überlege, was alles so auf TikTok abgeht, die bekommen alles mit und brauchen Einordnung, wollen mitreden können und gestalten diese Welt ja auch irgendwie mit. Und warum sollten sie nicht auch wählen dürfen? Und darum finde ich das super, dass das funktioniert. Und glaube, dass das für jede Wahl so sein sollte.
Ja, du arbeitest ja auch selbst als Journalistin mit dem Ziel, zu zeigen, wie spannend Politik sein kann. Wie machst du das denn? Also wie gelingt es denn, Menschen für Politik zu interessieren, vielleicht auch jüngere Menschen?
Ich glaube, das funktioniert am besten, indem man erklärt, um was es geht. Das ist so das gewesen, was ich auch selber als, also jetzt bin ich ja nicht mehr so jung, aber als ich noch jung war und ehrlicherweise heute aber auch noch immer gemerkt habe, dass wenn es zu komplex wird oder man nicht richtig mitgenommen wird bei den Themen, dass man abschaltet, weil man dann einfach das nicht versteht, nicht weiß, um was es geht oder sich vorschnell eine Meinung bildet oder andere Meinung übernimmt. Und da versuche ich so ein bisschen gegenzuwirken, indem Politik wieder einfach erklärt wird. Und das macht super viel Spaß. Und ich glaube, dass das Menschen auch mehr mitreißt, wenn sie verstehen, dass sie selber ein Teil davon sind und selber etwas mitgestalten können und ihre Zukunft, ja, dass sie die selber irgendwie mit in der Hand haben. Und wenn man das mehr vermitteln könnte, ich glaube, dass mehr Menschen sich auch wieder für Politik begeistern würden. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich glaube, das Problem haben wir zurzeit gar nicht, dass die Menschen nicht Politik interessiert sind. Ich glaube, wir haben eher das Problem, dass die Menschen ihre Quellen vielleicht nicht richtig checken oder dass es zu viele Meinungen und Fake News gibt gerade.
Ja, woran liegt das? Also welche Kanäle sind denn das gerade, über die sich Menschen oder vielleicht auch insbesondere jüngere Menschen informieren und welche AkteurInnen spielen denn dabei gerade eine Rolle?
Also es kommt so ein bisschen auf die Altersklasse an, ist noch ein bisschen strukturiert, aber wenn wir so über die ganz jungen Jugendlichen nachdenken, ist es absolut TikTok. Es gibt eine neue Studie, die zeigt, also ich meine, wir sind Generation, wir googeln alles noch, ne? Also geben oder irgendeine andere Suchmaschine, ist ja wurscht, aber wir geben es, genau, wir geben das einfach ein und dann gucken wir, was rauskommt. Und gerade Jugendliche so ab 13, die geben das bei TikTok ein. Also da gibt es diesen Step, den wir gehen gar nicht mehr, sondern es geht alles nur noch über TikTok. Und das ist super besorgniserregend, weil wenn man dann was sucht oder eine Schlagzeile sucht, was findet man? Man findet Videos der AfD, denn die sind da so überproportional präsentiert, dass man gar nicht daran vorbeikommt. Eines meiner liebsten Beispiele ist auch der Podcast Hoss und Hopf, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Da gab es eine ganz spannende Sternreportage von einer Mutter, die einen 13-jährigen Sohn hatte, der einfach komplett diese Meinung übernommen hat, weil es seine Newsquelle war.
Ja.
Also ich glaube, dass gerade Menschen, die Meinungen haben und über Politik reden, das Weltbild so ein bisschen mitbestimmen und dass sich junge Menschen dort informieren und diese Meinung übernehmen. Das ist dieser Vorbildcharakter, den, ich meine, wir sind wahrscheinlich alles so gleiches Alter, aber bei mir war das damals eher so Fernsehen und noch nicht so Internet, aber da hatte man ja auch Vorbilder oder Trends und so ist das halt bei Politik gerade auch ganz, ganz stark.
Aber kann das überhaupt funktionieren? Also TikTok lebt ja von sehr kurzen, schnellen Inhalten. Also klar, die haben es auch gerade geändert. Man kann jetzt, glaube ich, auch längere Inhalte oder Video dort posten. Aber hältst du es denn generell für eine geeignete Plattform, um politische Inhalte zu vermitteln, die ja dann immer per se sehr verkürzt sind?
Ja, es ist eine super spannende Frage. Ich mache es ja selber auch. Also ich, ja. Ich glaube, also was ich auch mache, ist immer, es gibt Quellen, lest nochmal. Ich weiß, dass die Leute das nicht machen. Also ich weiß, dass wahrscheinlich in den meisten Fällen, da muss man schon absolutes Interesse haben, dass irgendwer auf meine Quellen klickt. Aber das ist so mein journalistischer Anspruch natürlich, dass ich mir das nicht irgendwie nur aus den Fingern gesaugt habe, sondern dass ich drei Quellen benutzt habe dafür. Also es ist bei mir im Podcast zum Beispiel auch, dass ich immer in den Shownotes die Quellen dafür angebe. Ich glaube, dass gerade Politik, demokratische Parteien das mehr machen müssen, ihre Themen dort mehr präsentieren müssen. Die Medien verstehen es auch immer mehr. Die sind auf Instagram schon länger vertreten, auf TikTok jetzt immer mehr. Und ich glaube, dass es so schnelllebig ist, das muss man akzeptieren und man muss Sachen runterbrechen. Diese News sind einfach super verkürzt. Aber ich glaube, dass es gerade einfach keine Alternative dazu gibt. Und ich frage mich das bei meinen Inhalten halt auch immer. Ich habe dann eine News und denke mir, wie kriege ich das denn jetzt hin, das runterzubrechen? Man muss es aber schaffen. Und ob man es dann aufteilt, vielleicht in mehrere Sequenzen, weil die Rechten machen es. Also das ist ja die Masche von rechtsextremer und rechtsradikaler Politik, zu sagen, auf komplexe Themen bieten wir euch einfache Antworten. Und diese einfachen Antworten, das sind Parolen, die man schnell wiederholen kann und die im Kopf bleiben.
Ja.
Und das ist natürlich schwierig, da ein Gegengewicht für zu finden.
Ja, du hast gerade schon gesagt, die demokratischen Parteien müssten aktiver sein auf TikTok und müssten da dann vielleicht auch einfach ein Gegengewicht, gegen Balance bieten zu diesen populistischen Thesen, die dann sehr verkürzt immer mehr dargestellt werden. Weil Du hast es eben auch schon angesprochen, die AfD macht das auf TikTok sehr aktiv. Das Team des ZDF-Magazin Royal hat auch kürzlich eine Sendung zugemacht zu Maximilian Krah. Das ist der Kandidat der AfD für die Europawahl, der sehr aktiv auf TikTok ist. Und die AfD hat auf TikTok mehr FollowerInnen als alle anderen politischen Parteien in Deutschland zusammengenommen. Das heißt, die nutzen das ja einfach sehr gezielt, um vielleicht auch dann diese ErstwählerInnen für die Europawahl jetzt spezifisch auch anzusprechen. Und warum kommen die anderen politischen Parteien da nicht gegen an, fragt man sich dann, ne? Da stellt sich ja wirklich direkt diese Frage, warum machen die das dann nicht einfach auch?
Ja, die Frage ist relativ simpel zu beantworten, es ist Ressourcen und Geld. Die AfD hat einfach ihren Kurs, die haben super viel Kohle da reingesteckt, die finanzieren ihre Mitarbeiter und die Abgeordneten, dass die das machen, die haben Personal dafür eingestellt. Das haben die anderen Parteien halt in dieser Form nicht. Ich führe wirklich oft Gespräche mit PolitikerInnen dazu und frage, Mensch, warum zur Hölle machst du das nicht? Gestern Abend war ich auch auf einer Veranstaltung und haben Menschen Reden gehalten. Und auch in dem Moment habe ich wieder gedacht, es hätte einfach nur wer aufnehmen müssen und es bei TikTok hochladen müssen. Wir brauchen, es ist ja kein Qualitätsding auf TikTok, das gehört ja zu weit dazu. Aber es passiert nicht, es ist Angst auch, glaube ich, Angst vor, also dass die Kompetenz nicht richtig runtergebrochen werden kann. Und ich glaube, dass Parteien dazu übergehen müssen, demokratische Parteien, dort auch Ressourcen und Geld reinzustecken. Das ist super wichtig. Also fast jeder Abgeordnete hat eine Social-Media-Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Aber der Fokus, der muss sich halt ein bisschen verschieben. Ich meine, also ich bin sehr gefangen in dieser Bubble und sehe immer wieder, wie PolitikerInnen irgendwelche, ich war hier auf Schützenfest XY-Bilder posten. Das interessiert halt keinen mehr, sondern es interessiert die Meinung, die Themen, die die haben. Und das müssten die präsenter nach vorne stellen. Und nicht nur die, die quasi das populistisch machen. Die CDU kann es ja auch gut, aber ganz oft dann mit populistischen Thesen. Söder zum Beispiel, auch mein Lieblingscontent zu zeigen.
Der haut also, ja immer mal einen raus, ne? Ja,
genau. So nicht, also bitte anders.
Ja, aber, genau, bitte anders. Du hast es eingangs schon erwähnt. Anfang des Jahres gab es nach der Korrektivrecherche ja bundesweit sehr, sehr viele Demos gegen die AfD. Jetzt gerade gibt es sie immer noch, aber es ist momentan so ein bisschen abgeebbt. Kannst du nochmal sagen, warum diese Demos so wichtig waren und sind und was sie bewirken können?
Ich bin bei den Demos, ich habe mich super gefreut, dass das passiert ist. Ich glaube, dass ich mich manchmal auch zu sehr in diesem Höllenloch schon befinde, in dem ich mir alles angucke, was die AfD den ganzen Tag so tut. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum jetzt? Also das war, man kann die Frage auch beantworten, aber ich habe das ganze letzte Jahr immer wieder da gesessen und gedacht, ja, also das alles, was in der Korrektivrecherche aufgekommen ist, das ist ja nichts Neues gewesen. Wir haben schon vorher über Remigration gesprochen. Ich glaube, der Unterschied, der durch die Korrektivrecherche war, ist, dass es so plastisch geworden ist. Es hat gezeigt, wie es funktioniert, wie sie sich treffen, wie sie sich an einen Tisch setzen, wie diese Gespräche funktionieren. Es ist quasi so filmisch gewesen, dass das so surreal war, aber das passiert halt die ganze Zeit. Und ich glaube, Korrektiv hat es geschafft, es so auf den Punkt zu bringen, dass wirklich alle verstehen, um was es gerade geht. Da kann man nicht mehr die Augen vor verschließen, wenn man so klar aufgezeigt bekommt, was das bedeutet. Und diese Demos waren super und sie gibt es ja immer noch so ein bisschen, nicht mehr in der großen Form. Aber die haben halt, glaube ich, die Menschen so ein bisschen wach gemacht, gezeigt, okay, wir haben anscheinend ein Problem mit Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Aha, anscheinend ist dieses Problem nie so richtig weggegangen vielleicht auch. Es gibt viele Studien dazu, die sagen, dass 30% der Menschen das auch immer noch so in ihrem Gedankengut trägt und in ihren Wurzeln. Vielleicht ist es nicht genug aufgearbeitet worden, vielleicht gibt es zu wenig Demokratieerklärung. Wenn ich an Schulen denke, also es ist wirklich, Politikunterricht ist ja meistens das, was ausfällt, wenn es es überhaupt gibt.
War bei uns auch so.
Ja, also etwas, wo wir einfach merken, da muss mehr passieren und diese Demos sind eigentlich der Anker dafür, sich zu überlegen, okay, ich habe mich gut gefühlt, ich war auf dieser Demo, ich habe ein Schild dafür gebastelt, ich habe vielleicht meine Kinder damit hingenommen und wir haben uns alle selbstwirksam gefühlt in dem Moment. Aber was machen wir jetzt? Also was ist der Schritt, der daraus folgt? Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil es gibt Schritte, die daraus folgen könnten. Man könnte selber in die Politik gehen, man könnte aktivistischer werden, man kann gerade die Europawahl, bei der Europawahl ist es sehr, sehr stark, Also Europa zu erklären ist immer zu komplex, aber wir haben das Europaparlament, wir haben den Europarat und die Kommission. Der Europarat und die Europakommission, die sind beide schon nach rechts abgedriftet. Das liegt daran, weil die von den Ländern gestellt werden, also die in Europa drin sind. Und wir haben in fast allen europäischen Ländern den Rechtsruck. Auch in Ländern wie Schweden, wo es den Leuten eigentlich super gut geht. Das bedeutet, nur noch das Europaparlament, das kann den Unterschied machen. Und darum ist diese Wahl so wichtig, dass Europa nicht komplett nach rechts rückt, weil das wird alle Auswirkungen auf uns haben. Und jetzt zu sagen, okay, ich war auf dieser Demo, ich habe was dagegen getan, die nächste Wahl steht vor der Tür, da sind Leute, die treten bei dieser Wahl an, die wollen Europa abschaffen, jetzt mache ich was dagegen. Das ist, glaube ich, das, was ich mir so sehr wünsche.
Ja, und vielleicht auch, dass es noch mehr natürlich in den östlichen Bundesländern auch ankommt und da weiter, also da muss ja auch die Arbeit passieren, ne, vor Ort. Ja. Also natürlich ist es wichtig, dass wir hier in Hamburg auf die Straße gehen, aber auch übrigens seit 2016 konnte man das tun, hat man manche ja auch. Ja. Aber gut, das muss natürlich eben auch in diesen Bundesländern ankommen und da müssen Vereine unterstützt werden, da müssen Initiativen unterstützt werden, dass die vor Ort auch wirklich ja was bewirken können. Das darf natürlich auch nicht vergessen werden.
Total. Gestern auf der Veranstaltung, wenn ich euch die Geschichte noch erzählen darf, da war eine Frau, die macht so ein Rockfestival. Die wohnt in Jameln. Das ist ein Ort, das ist ein Nazidorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und die macht ein Rockfestival, da kommen jedes Jahr wirklich große Bands, weil sie die einzigen sind, die keine Nazis sind, die in diesem Dorf wohnen. Und das sind ja Geschichten, die man sich in anderen Teilen Deutschlands nicht vorstellen kann, dass das ja so passiert. Und ich glaube, diese Geschichten müssen einfach mehr erzählt werden und gehört werden, was das eigentlich bedeutet. Mich hat das gestern so schockiert, weil natürlich beschäftigt mich damit und ich habe auch schon 80.000 Demos gesehen, wie das ist oder jedes Juli C. Buch gelesen. Aber trotzdem ist es etwas, worüber wir sprechen müssen und auch mit den Menschen sprechen müssen, weil man kann sehr schnell immer über den Osten sprechen, aber das bildet halt nicht das ganze Bild ab.
Nee, ich habe auch eine Reportage, ich glaube, es war im Deutschlandfunk gehört, da ging es um eine Schule, wo ein Mädchen eben nach diesen Anti-AfD-Demos gesagt hat, es war für sie sehr bestärkend, dass diese Demos stattgefunden haben, weil sie selbst nicht rechts ist und sie ist gegen Rassismus und sie ist gegen diesen Rechtsruck und gegen die AfD und sie war damit aber allein an ihrer Schule, war ihr Gefühl vorher und sie hatte Angst, sich zu positionieren, weil wenn du alleine in einer Kleinstadt oder in einem kleinen Dorf bist und du hast das Gefühl, die Mehrheit ist rechts eingestellt, dann traust du dich vielleicht auch einfach aus einer Angst, ne, einem verlorenen Sicherheitsgefühl nicht deine Meinung zu sagen. Und in dieser Reportage hat sie eben gesagt, dass ihr das sehr geholfen hat und sie sehr bestärkt hat, dann auch weiter aktiv zu werden, dass sie gesehen hat, es gibt diese Demos, es gibt mehr Menschen, die auch gegen die AfD sind, ich bin da nicht alleine. Wie stehst du denn, Sally, einem AfD-Verbotsverfahren gegenüber? Sehr schwieriges Thema. Könnte man jetzt stundenlang darüber sprechen, über die Pros und Kontras. Aber da du ja es oft schaffst, Themen, komplexe Themen kurz zusammenzufassen, kannst du das auch zu der Frage.
Wie viel Zeit haben wir noch? Genau. Es ist eine sehr schwierige Frage. Also von meinem Gefühl her, von meinem ganz persönlichen Gefühl, würde ich sagen, wir brauchen ein Verbotsverfahren. Vor allem deswegen, um einen Riegel davor zu setzen, um zu sagen, wir lassen in dieser Politik nicht alles geschehen, was gerade passiert. Wir sehen in weiten rechtsextreme Strömungen und ehrlicherweise ist es ja gerade auch in der Prüfung, ob es nicht bundesweit rechtsextrem gesichert ist, die AfD. Und spätestens dann, wenn das rauskommt, bin ich sehr stark dafür. Das hat Risiken und Chancen. Risiken können sein, dass dieses Verbotsverfahren, also erstmal ist es Fakt, es zieht sich über Jahre. Das heißt, es wird dieses Jahr nichts bewirken, auch nächstes Jahr zur Bundestagswahl wahrscheinlich nichts. Es wird sich über Jahre ziehen. Dann kann es passieren, dass es nicht funktioniert. Und dann haben wir natürlich wieder eine Täter-Opfer-Umkehr bei der AfD. Seht ihr, wir sind ja gar nicht so schlimm. Das Verbotsverfahren, das hat ja gar nicht funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, womit man rechnen müsste, das kann passieren. Aber es ist trotzdem eine Chance, Menschen zu zeigen, dass in diesem Land nicht alles möglich ist und dass gerade Deutschland mit dem geschichtlichen Hintergrund weiß, dass so etwas einzuschränken ist und dass wir ja eine Gegenmacht stellen. Und zwar mit diesem Verbotsverfahren. Darum bin ich persönlich dafür, auch unter Abwägung dieser Risiken, die klein sind, aber trotzdem, ich glaube, man muss sie einfach wissen. Ich würde es trotzdem machen. Ich bin dafür und ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich wie eigentlich bei jeder Nachricht über die AfD. Jetzt gerade gab es auch wieder diesen Skandal, dass AfD-Politiker von Russland bezahlt worden sind, um kremlfreundliche Europapolitik in Deutschland zu machen. Also es ist bislang noch ein Vorwurf, aber der wahrscheinlich bestätigt wird. Auch die AfD-Politiker, die streiten es natürlich ab und sagen, sie haben nichts bekommen. Was sollen sie auch anderes sagen? Also es sagt ja keiner, ja, ich gebe jetzt zu, ich habe hier ein bisschen Kryptowährung bekommen. Aber ich glaube, dass man über solche Sachen mehr sprechen muss. Das wäre mein eherer Punkt vor den Wahlen, dass aufgedeckt wird immer mehr, was macht die AfD? Und zu zeigen, was steht denn in diesem Wahlprogramm? Das wäre mein Schritt und dann das Verbotsverfahren.
Das ist sowieso nochmal eine große Empfehlung, vielleicht auch an Menschen, die so ein bisschen mit der AfD sympathisieren, dass die nochmal ganz genau ins Parteiprogramm bitte schauen, was da wirklich drin steht.
Und auch die Begriffe prüfen, ja, die da verwendet werden. Ja. Ne? Also, ja, dass man mal schaut, wird da vielleicht, wenn da steht islamische, ist damit vielleicht islamistisch gemeint und werden da, ja, Themen miteinander zusammengeworfen, die eigentlich nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben und steckt dahinter vielleicht einfach eine feindliche Haltung.
Was wir mittlerweile auch wissen, ist, dass die AfD keine, wie es so lange hieß, reine Männerpartei ist oder eine Partei des Ostens, so wurde es oft konnotiert. Es ist auch keine Partei des Prekariats, sondern man kann mittlerweile, oder das ist jetzt auch die Frage an dich, eigentlich schon fast sagen, dass sie in der Mitte angekommen ist, also dass sie eine Volkspartei ist. Denn wir wissen, es wählen sowohl Frauen wie auch Männer die AfD oder sympathisieren mit ihr. Sie kommen aus allen möglichen Schichten. Ja, wie siehst du das? Ist die AfD mittlerweile schon eine Volkspartei?
Volkspartei ist also ein Begriff, den eigentlich die SPD und die CDU für sich so benutzt haben. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die AfD ist keine Volkspartei. Ich glaube, zur Volkspartei gehört dazu, dass du über Jahre lang öfter Regierungen gestellt hast, nach meiner Definition. Ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber das würde ich nicht sagen, weil, und das gehört dazu, man muss immer sagen, die AfD hat zwar große Umfragewerte, aber sie stellt nicht die Mehrheit der Menschen dar. Mhm. Es ist weniger. Die Mehrheit der Menschen wählen demokratisch und darum würde ich sie nicht als Volkspartei bezeichnen. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, wer sie wählt und wer eine Affinität dafür hat, dass das nicht nur irgendwelche, also stereotype Männer sind, die irgendwie sich im rechtsextremen Spektrum befinden. Die Chefin der AfD ist eine Frau, Alice Weidel, eine queere Frau. Sie selbst sagt nicht, sie wäre queer, sie sagt, sie wäre nur lesbisch. Ja. Ich glaube, aber das ist sowieso der Witz des letzten Jahres gewesen.
Da sieht man schon die Verwirrungen.
Genau. Also das ist so ein Punkt. Es gibt viele Frauen, die da sind, vor allem in den Kreisverbänden, auf Ortsebene. Da muss man mal hinschauen und gucken, warum sind die denn da? Also weil, wenn man das Parteiprogramm auseinandernimmt, gibt es keinen sachlichen Grund dafür. Die AfD macht nichts, also sie macht sowieso für gar keinen was, aber für Frauen am allerwenigsten. Aber es gab auch schon immer rechtsextreme Frauen, von daher, es gibt Menschen, die sich mit dem Weltbild identifizieren können, dass Frauen eine Rolle rückwärts machen. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das macht mich immer wieder, denke ich so, ob das irgendwie ein Joke ist auf dem Handy, diese traditionellen Hausfrauen-Vibes.
Treadwives?
Ja, genau. Mhm. Also ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen. Ich habe aber immer wieder, wird mir das irgendwie reingespült und ich denke mir immer so, hä, was ist denn hier passiert? Das ist eine Lebensform, die kannst du haben, weil du darfst leben, wie du willst. Sobald du aber versuchst, dass deine Lebensform allen aufgedrückt wird, dann haben wir ein Problem. Mhm. Ganz oft sagen die Rechten, ja, Cancel Culture, keiner darf hier was machen. Das stimmt ja nicht. Ne? Alle können ja machen und leben, wie sie möchten. Das ist ja der Anspruch hinter allem, was hinter dieser Gesellschaft steht. Es ist ja andersrum, dass gerade solche Weltbilder von Frauen, die AfD irgendwie versucht zu multiplizieren, dass die das sind, was sich ändern sollen. Es ist wie ein Genderverbot. Also was verbietet man das? Man kann sich das ja selber überlegen, wie man es machen möchte. Und diese Partei hat anscheinend wegen anderen Weltbildern Zulauf. Ich meine, es sind nicht nur Frauen, es sind auch Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Das ist für mich noch eine größere Schere manchmal im Kopf. Da gibt es richtige Allianzen. Es gibt, glaube ich, so 3-4 Menschen mit Migrationshintergrund, die gerade auf jedem TikTok-Kanal bei jedem AfD-Politiker gezeigt werden und so, guck mal, wir sind gar nicht für Remigration, wir haben ja Leute mit Migrationshintergrund, ihr müsst ja keine Angst vor uns haben. Und die auch reihenweise in diese Partei eintreten, weil sie einen Unterschied machen zwischen sich und anderen Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja.
Oder weil sie Themen gedeckt sehen und dann denken, ja, okay, diese Islamfeindlichkeit geschenkt. So, die kommt ja sowieso nicht. Aber bei allen anderen Themen, bei einer traditionellen Familie oder bei anderen Sachen, da sind wir ja auf einer Wellenlänge. Und das ist sehr interessant zu beobachten.
Ja. Total. Ich glaube, hier muss man sich auch eingestehen, dass eben nicht alle Menschen für alle anderen auch das Beste wollen. Also auch, wenn man vielleicht jetzt über Menschen mit Migrationshintergrund, klar, da geht die Schere im Kopf auf, ne? Aber es wollen nicht eben alle für alle anderen auch das Gleiche und das Beste, sondern vielleicht auch nur für sich. Spielt da, glaube ich, auch mit rein.
Total.
Es gibt ja auch noch eine andere Partei, über die man im Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen jetzt spricht. Das ist das BSW. Was denkst du, welche Rolle spielt das für die anstehenden Wahlen?
Genau, die BSW, es ist, glaube ich, vor allem im Osten eine große Sache. Die BSW, das ist ja die Partei von Sarah Wagenknecht. Und in Sachsen zum Beispiel liegt die gerade bei 9%. Und das ist mehr als die SPD zum Beispiel. Und auch die Grünen, die liegen beide so bei 6-7%. Die wird also eine Rolle spielen, was sehr spannend wird. Ich meine, die Linken, die haben sich sehr gespalten, auch im Deutschen Bundestag, durch die Gründung der BSW. Man kann schon sagen, dass, also das hat man auch vorher schon über Sarah Wagenknecht gesagt, dass sie linker ist als die Linken, also weiter im linken Spektrum. Und das ist natürlich, also der Bundestag ist ja ein Halbkreis quasi und man kann ja irgendwann sagen, okay, extremistische Strömungen sitzen außen. Das kann man über Sarah Wagenknecht in der Form jetzt natürlich nicht sagen, aber der Weg dahin ist kürzer und ich kann mir vorstellen, dass sie eine große Rolle spielen wird. Auf jeden Fall in Sachsen, vielleicht auch in anderen ostdeutschen Ländern. Bei der Europawahl bin ich mir unsicher, vielleicht gibt es da auch ein, zwei Plätze, aber das wird spannend sein zu beobachten, was das für Auswirkungen haben wird.
Es gibt ja auch die Befürchtung, dass das BSW vielleicht mit der AfD sogar koalieren könnte oder gemeinsame Sache macht, wenn man es mal so nennen will. Wie stehst du dazu? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, man muss bei solchen Einschätzungen einfach immer vorsichtig sein und ich würde die vor einer Wahl nicht gerne machen. Ich glaube, man muss das beobachten, das ist total wichtig, aber man sollte nicht den Fokus darauf legen.
Du hast eben schon über das Thema gesprochen, wer ist denn jetzt die Mitte der Gesellschaft? Und das ist ja was, was total viel diskutiert wird. Und alle wollen natürlich für sich beanspruchen, dass sie ja die Mehrheit repräsentieren und dass sie mehr sind. Wir haben gelesen im BSW-Parteiprogramm den Satz, seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbeiregiert. Das klingt ja auch schon sehr populistisch. Man hat jetzt diese Sätze, wir sind das Volk, die ja ursprünglich rund um die deutsche Wiedervereinigung entstanden sind, auch bei den antidemokratischen, rechtspopulistischen Pegida-Demonstrationen gehört. Und bei vielen AfD-Demos geht es ja auch darum, dass sie behaupten, sie seien mehr. Mal Populismus beiseite, wer ist denn jetzt tatsächlich die Mehrheit?
Die demokratischen Parteien sind die Mehrheit. Das kann man ganz einfach ablesen an den Stimmungsbildern. Und da kann keine AfD und keine BSW kommen und es wird an der Mehrheit der Bevölkerung vorbeiregiert. Also es sind Fake News, weil die Menschen haben gewählt zur letzten Bundestagswahl. Sie haben mehrheitlich demokratische Parteien gewählt. Sie haben diese Ampel gewählt, ob sie jetzt zufrieden sind damit oder nicht. Aber das sind demokratische Parteien, genauso wie die CDU. Und die Mehrheit der Menschen, das ist die Mitte der Gesellschaft, die demokratisch wählt, ganz, ganz klar. Alles andere kommt einem vielleicht manchmal so vor, weil gerade rechte Kräfte unfassbar laut sind, überall präsent sind. Es sind natürlich auch im großen Teil Bots, also das muss man sich auch klar machen. Das sind nicht überall immer echte Menschen dahinter, sondern es sind einfach auch Programme, die dann irgendwie interagieren und blaue Herzen verschicken.
Gerade auf den Social Media, auf den Social Media Kommentarspalten meinst du, ne?
Genau. Und die Mehrheit der Menschen ist demokratisch und das sind wir und das ist unfassbar wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Trotzdem ist diese Gefahr groß, wenn diese Menschen auf einmal irgendwo etwas mitzubestimmen hätten oder eine größere Gruppe stellen, um die Politik beeinflussen zu können. Und das sehen wir jetzt ja schon in ostdeutschen Ländern, in Thüringen zum Beispiel, dass viele Anträge im Thüringer Landtag zusammen mit der AfD beschlossen werden von der CDU. Und das sind Sachen, die nicht gehen dürfen. Und genau, das ist, wir sind mehr, das ist wichtig.
Ja,
darum ist der Spruch auch so richtig.
Ja. Aber genau, Stichwort Thüringen, hier ist ja auch das erklärte Ziel der AfD, bei der Wahl dann 33% zu erreichen, um die sogenannte Sperrminorität zu erreichen. Da geht es darum, dass Entscheidungen dann blockiert werden können. Ist das richtig?
Ja, genau. Und es ist ja gar nicht so abwegig, dass das passiert. Also es ist noch Zeit bis zu den Wahlen. Und wir haben das schon so oft erlebt. Bei der letzten Bundestagswahl, da war Olaf Scholz, der jetzt Bundeskanzler ist, im Februar hat keiner damit gerechnet, dass dieser Mensch Bundeskanzler wird. Dann hat Armin Laschet ganz viel Blödsinn gemacht und sich in den Medien des Öfteren blamiert und die Leute haben gedacht, den kann ich nicht mehr wählen, jetzt wähle ich doch den Scholz und es hat sich komplett gedreht im Sommer. Deswegen können wir auf diese Wahlprognosen schauen, auf diese Umfragen, aber die sind nicht das, was am Ende passiert, sondern das, was am Ende passiert ist, gefühlt das, was eine Woche vorher in den Köpfen der Menschen passiert. Darum ist noch sehr, sehr viel Zeit und so, so viel Wichtiges zu machen auf den Straßen, in den Medien, um aufzuklären, damit Björn Höcke, den man Faschist nennen darf, per gerichtlichem Urteil, nicht diese Minorität bekommt in Thüringen.
Apropos Information und Aufklärung, du hast ja auch den Wahlomat namens Wahltraut zur Bundestagswahl 2021 entwickelt. Gibt es auch etwas geplant für die Bundestagswahl im kommenden Jahr 2025 oder darfst du das noch nicht sagen oder ist es noch einfach ein bisschen zu lange hin?
Es ist noch etwas lange hin, aber wir sind uns sicher, dass wir es machen wollen. Ich hoffe, dass Cordelia mir nicht den Kopf abreißt, wenn sie das hört.
Grüße gehen raus.
Genau. Ich denke schon. Also das ist so wichtig und es war so toll. Also es hat natürlich auch super viel Spaß gemacht, einfach bei der letzten Bundestagswahl. Ich bin gespannt, wie bis dahin sich die Gesellschaft so ein bisschen entwickelt hat. Was passiert nach diesen Wahlen, nach diesem Jahr? Welchen Fokus Wahltraut, die Wahlomatinnen haben wird nächstes Jahr? Aber ich würde es gerne wieder machen. Ja, es war schön. Man muss auch Projekte machen, die Spaß machen zwischendurch.
Und es ist ja und die extrem wichtig sind.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist ja kein reines Fun-Projekt, sondern ein so wichtiges, sinnvolles dabei.
Ja, das stimmt. Aber es hat auch sehr viel Fun gemacht.
Wir wollen ja nicht zu dystopisch jetzt diese Folge hier beenden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du, wie so viele andere, das Gedankenspiel schon haben. Was ist, wenn die AfD jetzt wirklich zu mehr Macht kommt? Was machst du dann? Was sind da deine Gedanken? Magst du diese mit uns teilen?
Also in meinem privaten Kreis sage ich immer, wir wandern aus. Und dann sagt mein Freund schon mal, ja, aber wohin?
Wohin? Ja, das ist bei uns auch der gängige Spruch. Und auch bei all meinen Freunden. Ja. Alle suchen schon.
Aber das ist natürlich großer Quatsch. Ja. Wir bleiben alle hier, weil wir für Demokratie kämpfen wollen. Und was ich mache, wenn die AfD mehr Macht bekommt, meine Arbeit verstärken, weil ich glaube, wir mehr Aufklärung brauchen. Ich gehe nicht davon aus, die Dystopie, die hat man manchmal im Kopf, aber wir haben, glaube ich, die letzten 4 Jahre des Öfteren über Dystopien nachgedacht, die so nicht eingetreten sind. Welche sind eingetreten? Man darf sich nicht so unsicher machen. Also das wichtigste Gut, das wir haben, ist unsere eigene Stimme. Und die zu nutzen in diesem Jahr ist so unfassbar wichtig. Und das zu machen ist, glaube ich, ganz wertvoll. Und es auch zu machen, wenn es vielleicht bei der einen oder anderen Wahl etwas trauriger nachher aussieht, als wir uns das erhofft haben. Dann machen wir weiter, bis sie wieder weg sind.
Wir bleiben Stimmen der wehrhaften Demokratie. Und setzen uns weiterhin für Aufklärung ein, auf jeden Fall.
Genau.
Sehen wir auch so.
Ja, wobei natürlich Menschen unterschiedlich betroffen sind. Ne? Also es gibt Menschen in diesem Land, die sind viel mehr und eher betroffen von solchen Entwicklungen als wir dann vielleicht.
Ja, wir sind alle weiße Frauen.
Oder nicht vielleicht, genau. Ganz bestimmt sogar.
Ganz bestimmt. Also das ist das, dass wir sagen, wir kämpfen für andere mit. Das ist ganz klar. Also wäre ich nicht, also das ist auch Fakt, ich könnte meine Arbeit in dieser Form, würde ganz anders aussehen, wenn ich nicht weiß wäre. Das ist klar und das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn das anders aussehen würde, hätte ich vielleicht auch andere Gedanken dazu, definitiv. Und ich kann jeden verstehen und die Angst ist real.
Ja.
Aber das bedeutet, das war schon immer so, auch bei Stadt Blum, bei der Initiative haben wir damals ja für Frauenrechte viel gemacht. Und uns war immer klar, wir können das machen, weil wir die Ressourcen gerade haben, weil wir keine Kinder haben, weil wir nicht alleinerziehend sind, weil wir keinen Migrationshintergrund haben, können wir gerade mehr unsere Stimme für andere miterheben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Menschen sieht, dass man mit für sie zusammen kämpft und nicht denkt, wenn hier Rechtsextreme regieren, passiert mir ja nichts. Das stimmt halt nicht.
Vielen Dank, Sally, für das interessante Interview und deine wichtigen Insights.
Vielen Dank.
Danke euch. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, wir können euch an dieser Stelle nur nochmals ermutigen, weiter Gegenrede zu leisten. Bleibt informiert und habt immer im Kopf, dass eine Demokratie natürlich nicht selbstverständlich ist. Sie fliegt uns nicht einfach zu, sondern wir alle sind Teil von ihr, wenn wir das denn wollen. Und ja, müssen, glaube ich, insbesondere in diesem Jahr auch unseren Anteil leisten, dass die Demokratie, so wie wir sie kennen, weiter besteht.
Wir danken euch fürs Zuhören. Mehr Infos zu Sally und rund um diese Themen, die wir angesprochen haben, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Wenn euch Fantastics Deep Dive gefällt, dann tut uns doch einen Gefallen und abonniert und bewertet unseren Podcast. Das hilft uns sehr weiter, um auch noch mehr Menschen zu erreichen und weiter zu informieren. Wir hören uns ansonsten in 2 Wochen wieder und wir freuen uns auf euch.
Bis dann.
Tschüss.